ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem eigentlich Christoph, Urs und Alex zusammensitzen und sich mit euren Fragen beschäftigen. Aber momentan ist ja alles etwas anders, denn der Herr Thiemann befindet sich in den USA. Tja, toi toi toi, mag ich da nur sagen. Und natürlich liebe Grüße von dieser Stelle. Aber Urs und ich haben trotzdem Lust, und zwar sehr sogar, auf eine Aufnahme. Immer wieder, und dafür sind wir sehr dankbar, erreichen uns Rückmeldungen und auch Themenwünsche von euch. Und wir versuchen sehr gewissenhaft, so viel wie möglich thematisch davon aufzugreifen. Aber bei manchen Fragen sind wir eher zögerlich oder ihr liefert uns Folgen, ja, die können wir so nicht bearbeiten, weil wir sind drei Männer und bräuchten dafür eine Expertin oder Gäste, die viel, viel mehr und Besseres zu diesen Themenwünschen sagen könnten als wir. Tja, und das haben wir heute getan, einen solchen Titel ausgesucht. Denn unsere Folge heute lautet:
Ist es Sünde, Kinder zu bekommen?
Urs und ich freuen uns riesig über unseren heutigen Gast, denn bei uns sitzt Dr. Martina Kreidler-Koos. Hallo Martina, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne, hallo.
Martina, wir dürfen du sagen und ich möchte dich gerne an dieser Stelle vorstellen. Du leitest das Seelsorgeamt in Osnabrück. Du bist Theologin, hast 1999 promoviert mit einer Arbeit über die heilige Clara von Assisi. Bist, das sagst du sehr, sehr oft und immer mit einem Strahlen im Gesicht, Assisi-Fan. Und so oft, wie es dir irgendwie möglich ist, reist du in diese schöne Stadt, um Menschen ja in den Genuss dieser Städte zu bringen. Ich hoffe, ich schaffe das auch irgendwann mal. Urs, da könnten wir mal zusammen mit Martina hinfahren.
Ja, das wäre ein Knaller. Aber sie ist Fan, also nicht vom Fußballverein, der dort spielt, sondern vom Ort, wo der heilige Franziskus gewirkt hat.
Du hast nicht natürlich wahr? Ein Trikot, ja. Ne? Vom FC Assisi.
Das wäre ein Traum.
Das wäre ein Traum.
Und hinten schön Francesco drauf machen. Ja. Welche Rückennummer hätte der wohl? Naja.
Martina, du bist verheiratet und hast 4 Kinder und das war für uns natürlich neben all den anderen Faktoren Grund genug, dich zu fragen, ob du dich mit uns um dieses Thema, ist es Sünde, Kinder zu bekommen, stellen magst. Du hast ja gesagt und ich bin ja wirklich sehr, sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt in Bezug auf dieses Thema. Ich glaube, so viel dürfen wir sagen. Wir nehmen sehr, sehr knapp vor der Bundestagswahl auf. Und naja, die Wahlkampfthemen in diesem Jahr, die haben es ja in sich. Ein Thema wird immer wieder auch mal angesprochen, nämlich das Thema Klimaschutz und was es eigentlich für Maßnahmen bräuchte, um überhaupt noch da einen adäquaten Beitrag zu leisten. Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich in der Vorbereitung auf dieses Thema auch über dieses Wahlkampfthema stolperte, nämlich in der Wahlkampfarena letzte Woche in der ARD. Da wurde die These aufgestellt, dass jedes nicht in die Welt gesetzte Kind eine CO2-Einsparung von rund 58,6 Tonnen pro Jahr bedeuten würde. Naja, wenn das mal nicht Grund genug ist, sehr, sehr genau auf dieses Thema zu achten.
Tatsächlich? Ja. Von wem kam das? Weißt du das noch? Wer das da eingebracht hat?
Das war, es war so ein Fakteneinspieler, beziehungsweise sie bezogen sich auf ein Buch von der, ich muss nochmal nachschauen, genau, von der Autorin und Lehrerin Verena Brunschweiger, die im März 2019 für einen Aufschrei in der Bevölkerung sorgte, denn sie sagt, ich zitiere, ein Kind ist das Schlimmste, was man der Umwelt antun kann. Wir sind jetzt nicht nur hier zusammen, um dieses Thema aus Klimaschutzgründen zu beleuchten, sondern grundsätzlich. Martina, steiler Einstieg, diese These in dieses Thema, das ist mir bewusst, aber wie reagierst du darauf, wenn du das hörst?
Ich höre es tatsächlich nicht zum ersten Mal. Von daher muss ich jetzt hier nicht sitzen und völlig entgeistert sein. Das bin ich tatsächlich nicht. Ich finde es eine sehr skurrile These und ich würde gerne heute ein bisschen was dazu erzählen, warum.
Gerne. Urs, was hältst du von dieser These?
Also mich berührt das Thema schon ziemlich lange. Ich habe das auch gefunden in der Vorbereitung von Frau Brunschweiger in einem langen Deutschlandfunk-Artikel. Aber ich habe das schon früher gelesen. Es gab ein Buch von Leo Hickman, vor vielen, vielen Jahren, das ich gelesen habe und das hieß Fastnackt, mein Versuch, ein Jahr lang ethisch korrekt zu leben. Und der hat sich dann in sein Haus in London 5 Ethikberater, Beraterinnen eingeladen und die haben dann da alles auseinandergenommen und über das Wenigste war ich überrascht. Dann kam die Schminke von seiner Frau weg und dann ging es um Rattenfallen, ne? Wie man ethisch korrekt Ratten fängt, wenn man die im Haus hat und so weiter. Und das Krasseste, was die damals aber auch schon gesagt haben, ist, haben Sie ein Kind? Dann sagten die ja, eins, dann sagen sie, lassen Sie es dabei. Was die Welt nicht noch braucht, ist ein weiterer Westeuropäer, der Ressourcen verbraucht. Und diese These hat mich sehr beeinflusst. Da habe ich lange drüber nachgedacht, kann ich das machen mit dem Kinderkriegen? Das war, bevor wir Kinder hatten. Und ja, ist ja eine beliebte These der sogenannten Antinatalisten. Das ist ja eine richtige Bewegung, die dazu auffordern, keine Kinder zu kriegen. Ja, mich beeinflusst das. Also ich merke, dass ich finde das nicht völlig abwegig.
Also es klingt ja auch sehr, sehr schnell, also nicht das, was du jetzt sagst, aber sehr moralinsauer. Martina, wie verhält es sich bei diesem Thema mit der Vermischung von Moral?
Ich glaube, wir müssen eine Frage noch vorher machen, die wir sonst immer stellen, ist nämlich, wer hat denn Kinder? Alex, hast du Kinder?
Ich habe keine Kinder. Du hast...
Ich habe 3 Kinder.
Wunderbare Kinder, Till, Nia und Miller.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Martina, ich habe es eben schon gesagt in der Anmoderation, du hast 4.
Genau, wir haben 4 Jungs.
4 Jungs.
Und erwachsen jetzt, ja.
Aus dem Gröbsten raus, wie man bei uns im Oldenburgischen so sagt.
Lange aus dem Allergröbsten raus.
Das ist ja das Wichtigste, aus dem Gröbsten raus, ne? Ja, ja, das ist ja das Ziel. Gut.
Haben wir das auch geklärt?
Ja.
Ja, zurück zu meiner Frage. Also, das ist doch überhaupt nicht mehr tragbar, aus moralischen Gründen Kinder in diese Welt zu setzen. Moral, Moral, Moral. Martina, was würdest du einem Menschen, der dir mit dieser These begegnet, erwidern?
Da sprichst du mich tatsächlich spannenderweise als Theologin an, die auch im Bereich der Ethik promoviert hat oder der Moraltheologie, wie man auch sagt.
Moraltheologie ist der Teil der Theologie, der untersucht, wie der Mensch sittlich gut leben kann. In katholischen Fakultäten ist dieser Bereich meistens ein eigenständiges Fach in der Theologie.
Da würde ich ein kurzes, knappes Beispiel sagen, was aber sehr vieles erklärt. Sünde ist ja das, was in böser Absicht geschieht. Und schon ganz lange weiß man, eine Tat an sich, also irgendetwas an sich, ist nicht unbedingt gut oder schlecht, sondern die Absicht dahinter ist das entscheidende Beispiel. Ein Mensch, der ein Messer an den Körper eines anderen Menschen ansetzt, der kann das in böser Absicht tun, dann tötet er diesen Menschen oder verletzt ihn. Es kann aber auch eine Chirurgin sein, zum Beispiel, die einen Tumor entfernt und einem Menschen damit hilft. Also Messer in die Hand und an den Körper eines anderen Menschen legen, sagt noch nichts darüber aus, ob das eine gute oder eine böse Tat ist. Und die Frage, die wir heute haben, ist es Sünde, Kinder zu bekommen oder keine Kinder zu bekommen, die hat keine moralische Qualität, diese Frage. Ich finde trotzdem, dass man darüber nachdenken muss und dass das auch spannend sein kann, zu überlegen, was gibt es denn für Gründe für Menschen, Kinder oder nicht Kinder zu haben. Aber es ist keine Frage von moralischer Qualität.
Okay, aber wenn man jetzt, also tatsächlich, ich merke ja, ich war davon sehr beeinflusst. Ne? Ich lebe ja so, ne, auch aus dem Glauben motiviert, möglichst so zu leben, dass mein Leben... Also ich hätte früher immer gesagt, möglichst wenig Schaden anrichtet, aber vielleicht auch möglichst viel Gutes zu tun. Ich habe damals, haben wir wirklich überlegt, müssen wir dann nicht Kinder adoptieren? Ne? Also wir haben da in einer naiven Vorstellung gelebt, ne, in der sogenannten dritten Welt gibt es doch ganz viele Kinder, hört man immer, die da gerne zu Hause hätten. Die sind ja ohnehin schon da, dann braucht man ja nicht noch welche in Westeuropa zu zeugen. Dann haben wir aber herausgefunden, dass der Kampf, man muss das leider so nennen, der Kampf um Kinder, die auch aus diesen Regionen der Welt kommen, genauso schwer ist wie um Kinder in Deutschland. Und da haben wir gesagt, also das machen wir nicht. Wir gehen da nicht noch in einen Wettbewerb mit anderen Eltern oder Leuten, die Eltern werden wollen, die keine andere Wahl haben. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden, das zu machen. Trotzdem, als unser erstes Kind auf die Welt kam, merkte ich, wenn ich das früher gewusst hätte, das sage ich auch immer allen, dann hätte ich früher angefangen und mehr bekommen. Was das mit einem macht, wie unfassbar glücklich das einen macht, wie verliebt man ist vom ersten Augenblick an, ich kriege jetzt so wieder Gänsehaut, wenn ich da an den ersten Tag denke und so, ist Wahnsinn. Aber trotzdem ist es ja so, dass ich finde, diese Zahlen sind nicht von der Hand zu weisen. Ne? Dass man so sagen, also wir als Westeuropäer, ne, diese Antinatalisten, die sagen ja, auf ein Auto zu verzichten, kein Fleisch zu essen und so weiter und so weiter. Das macht alles nützlich sein. Das können wir auch alles machen. Nur, das spart alles nicht so viel CO2, wie einfach kein Kind zu kriegen. Und wir müssen doch alles tun, um diese Welt zu retten. Und wenn man sozusagen, also ich in meinem Fall sagte, und jetzt will ich noch eins, weil das so schön ist, darf ich das? Das ist ja meine Frage gewesen. Also ich glaube, es ist mit einer der egoistischsten Akte, die ich je im Leben gemacht habe, ist es, Kinder zu kriegen, ist mein Gefühl.
Tatsächlich. Ja. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich glaube, dass man der Welt nie etwas Besseres tun kann, als ihr eine Form von Zukunft zu geben oder dazu beizutragen. Insofern finde ich das spannend von dir zu hören, dass, dass du das mit dem Begriff des Egoismus verknüpfst. Andererseits hat man schon an deinen, ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen hören dein Strahlen, was ich gesehen habe, als du diesen kurzen Moment geschildert hast von der Geburt des ersten Kindes. Ich würde dabei bleiben. Man kann der Welt nichts Besseres tun, als ihr eine Zukunft zu verleihen. Und das ist, was passiert, wenn man das Vertrauen so ins Leben hat, dass man es weitergibt. Man kann Leben auf ganz verschiedene Arten weitergeben. Also das heißt nicht nur Kinder, aber das ist die existenziellste Form und auch die zukunftsträchtigste. Und wir kommen ja, du hast den Glauben, glaube ich, gerade angesprochen, wir kommen ja auch aus einer unglaublich langen und an der Stelle wunderbaren Tradition, jüdisch-christlich, wo ganz viele Dinge auch sich geändert haben, verhandelbar sind, aber eines nicht. Wenn du die Bibel aufschlägst, ganz am Anfang, und wenn du jetzt 2025 drauf gucken würdest, würde man immer diesen Satz unterstreichen können: Menschen, die in dem jüdischen oder auch dem christlichen Glauben stehen, würden sagen, Leben ist besser als Nichtleben. Also eine hohe, hohe Wertschätzung für Leben an und für sich. Dann gibt es immer noch die Folgefragen. Da hast du völlig recht. Natürlich kann man dann oder wird man pragmatisch darüber nachdenken, wie Menschen diesen Planeten ausbeuten. All diese Dinge. Aber das sind Folgefragen, weil das könnten alle Menschen auch anders machen. Also per se, weil du ein Kind in die Welt setzt, heißt das ja noch nicht, dass das dem Klimaschutz zuwidergeht. Das könnte der große Klimaforscher, die allergrößte, erfolgreichste Klimaforscherin der Welt werden und was ganz Bahnbrechendes dazu beitragen, dass das Problem uns nicht weiterverfolgt.
Ganz ähnlich argumentiert die Moraltheologin Elisabeth Schiedrich von der Universität Fribourg. Die sagt, die Keine-Kinder-fürs-Klima-These erweckt dagegen den Eindruck, als könne die für viele Menschen existenzielle und auch identitätsbildende Entscheidung für oder gegen Elternschaft anhand ganz einfacher oder klarer Kriterien getroffen werden. Und sie sagt, nein, nein, so einfach können wir es uns nicht machen. Da spielen viel, viel mehr Gründe eine Rolle. Du zum Beispiel, Urs, ich hoffe, das darf ich erzählen, hast auch immer begeistert davon erzählt, dass mit der Geburt deiner ersten Tochter auf mal dein Leben absoluten Sinn machte.
All diese Fragen, was soll das, wofür bin ich hier, war wirklich durch die Geburt vom ersten Kind quasi ausgelöscht. Das war terminiert und das war, oder hatte kein Gewicht mehr. Ausgelöscht ist falsch, aber es hatte kein Gewicht mehr. Ich dachte, das ist jetzt ganz klar. Die nächsten 18, 20, noch mehr Jahre ist das hier der Sinn und der ist für mich nicht hintergehbar. Also da würde ich nie sagen, das war jetzt sinnlos. Und insofern, ich widerspreche ich mir selbst. Also ich bin da ganz, dass ich das als tief sinnvoll erlebe, Vater zu sein. Und gleichzeitig sage ich auch immer jetzt dazu, ganz wichtig, das heißt nicht, dass jemand, der keine Kinder hat, ein sinnloses Leben führt. Das ist damit überhaupt nicht, also der Umkehrschluss ist wirklich nicht erlaubt, gar nicht erlaubt. Im Gegenteil, da gibt es ganz viele wundervolle andere Lebensentwürfe, die ich überhaupt nicht in Frage stellen will. Für mich war es aber so, ich kann da nur von mir reden. Und das wusste ich vorher nicht. Ne? Also in der wundervollen Serie Tatortreiniger sagt Schotti, der Tatortreiniger,
Bjarne Mädel,
sagt in einer Folge zu Florian Lukas, die sind zusammen in einer Kiste eingesperrt, lange Geschichte, und da sagt er zu dem, ich glaube in mir ist, also der hat in der Rolle keine Kinder, In mir ist ein Gefäß, da ist ganz viel Energie drin und ganz viel Liebe. Und die geht erst auf, wenn ein Kind kommt, so ungefähr sagt er das. Und die ist quasi endlos voll. Das ist sehr romantisiert, aber ich habe gesagt, genau das habe ich erfahren, als ich das in dieser Folge gesehen habe. Genau die Erfahrung habe ich gemacht. Es ging etwas aus, von dem ich nicht wusste, dass es in mir ist.
Genau, und von dem man weiß, davon ist immer genug da. Das ist diese Erfahrung teile ich total und finde ich super spannend. Also wenn man etwas Unerschöpfliches in sich hat, dann die Liebe zu den eigenen Kindern.
Martina, du hast eben schon die biblische Perspektive angesprochen. Ich würde gerne noch einen Moment bei diesem Thema bleiben. In der jüdisch-christlichen Tradition galten Kinder und gelten Kinder natürlich immer als Segen. Ja, Nachkommen zu haben stand für einen immateriellen Reichtum. Wer also Kinder hatte, konnte sich sicher sein, in ihrer Erinnerung weiterzuleben. Heißt das im Umkehrschluss, keine Kinder zu haben, bedeutete irgendwann in Vergessenheit zu geraten und damit wirklich zu sterben?
Ja, ich glaube, das kann man so tatsächlich deutlich beantworten. Das Stichwort, das du genannt hast, ist das Wichtige. Es ist so ein Segensstrom des Lebens. Und wenn wir überlegen, wir sind ja auch Kinder von jemandem, wir sind ja auch da, weil jemand das nicht verweigert hat. Und diese biblische Tradition macht das eben auf, sagt, du bist ein Mensch, der steht in einem, ich sag das nochmal, in einem Segensstrom, in etwas, was fließt durch die Zeit. Und du hast ein bestimmtes Zeitfenster da drin, aber es waren vor dir Menschen da und es werden nach dir Menschen da sein. Und es war tatsächlich die Sorge, die Angst, wenn diese Lebensweitergabe nicht geht, zu verdorren. Vielleicht auch ein Stück weit, was Urs gerade gesagt hat, eine Form von Sinndimension nicht zu erspüren, dazu nichts beigetragen zu haben. Das war tatsächlich in biblischer Tradition noch viel, viel enger auch mit dem Segen von Gott her verknüpft. Also Kinder waren ein Segensgeschenk. Das sind, würde ich immer sagen, aber biblisch gesehen, ja.
Glaubst du, dass diese Angst, also jetzt in Anführungszeichen gesetzt, diese Angst vor der Kinderlosigkeit auch genau aus dieser Tradition herrührt und uns irgendwie noch in unserer DNA steckt?
Vielleicht tut sie das, aber ich glaube, sie steckt auch in einem aktuellen Lebensgefühl. Auch das hat ja Urs so benannt. Also so die Frage, warum bin ich da? Was soll das alles? Das sind wirklich Fragen, die sofort verschwinden, wenn du ein Kind im Arm hast und dich kümmern musst. Und zwar 24/7. Also erstmal weißt du ganz handfest, was du zu tun hast. Oder am Abend, beziehungsweise irgendwann mal um 4 Uhr morgens in der Nacht, was du die ganze Zeit eigentlich tust. Wenn du immer und immer gebraucht wirst. Und das ist schon eine existenzielle Form von zu erleben, ich bin wichtig. Und natürlich ist es auch eine ganz wunderschöne Form von zu spüren, ich bin geliebt. Also ein Kind, was dir auf den Arm springt, nur weil du 2 Stunden weg warst oder so. Das ist eine unschätzbare Erfahrung natürlich.
Ich würde da auch anschließen wollen. Also wie gesagt, mein Gefühl, und damit bin ich auch wirklich noch nicht fertig, also dieses Gefühl, dass wir nicht noch mehr Westeuropäer brauchen. Ne? Das ist schon in meinem Kopf. Also ich fühle da schon eine Verpflichtung, die auch heißt, wir müssen auch alles tun, dass das möglich bleibt. Also dass es nicht irgendwann eine staatliche, wie auch immer gedrehte Entscheidung gibt, die heißt, wir müssen jetzt was gegen Wachstum tun. Das ist jetzt in Deutschland, steht das erstmal nicht an, weil wir ja auch so ein massives Wachstum gar nicht haben. Aber es gab ja schon andere Staaten, also in China gab es ja Ein-Kind-Politik und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir sind, die wir Kinder haben, alle verpflichtet, alles Mögliche dafür zu tun, dass es möglich bleibt, diese essentielle Erfahrung zu machen. Also für eine Welt zu arbeiten, in der das weiter möglich bleibt für den, der will.
Und diese Erfahrung ist absolut zweckfrei, wenn ich dich richtig verstehe, oder euch?
Also für mich hat sie einen Riesenzweck erfüllt. Ne? Das ist immer der Teil, weswegen ich das egoistisch nenne. Mhm. Für mich hat das einen Riesenzweck erfüllt. Aber ich glaube trotzdem, man darf es nicht verbieten, weil das ist was anderes als ein Auto zu fahren, das ist was anderes als mit dem Flieger nach Indonesien zu fliegen oder wie auch immer CO2 zu verbrauchen, weil man hat kein Anrecht, finde ich. Man hat kein Anrecht auf eine Autofahrt, man hat kein Anrecht auf eine Fernreise. Aber ich glaube, wie das Empfinden, frei sein zu wollen, wie das Empfinden, sich selber entwickeln zu wollen, ist dieses Gefühl für manche, wohl für manche, ein Kind haben zu wollen, genauso tief drin in uns. Und ich finde, es ist irgendwie auch ein Recht, diese essentielle Erfahrung, wenn man sie denn machen will, machen zu dürfen. Und deswegen kann man das nicht mit anderen CO2-Verbrauchsmaßnahmen vergleichen, finde ich.
Das wundert mich, dass du in deiner Argumentation ganz stark von dir ausgehst und die Frage aufmachst, hat man ein Recht, dieses Gefühl, was man vielleicht hat, sich zu verwirklichen über ein Kind. Da wäre ich immer super skeptisch, weil Kinder einfach für sich da sein sollen dürfen, jedes Einzelne. Und du mit der Geburt eines Kindes ja auch sofort merkst, so, das ist ein eigenes Leben. Und die Kinder sind ja auch immer ganz genau anders als man sich's wünscht oder denkt, machen dir von Anfang an einen Strich durch die Rechnung, zu sagen, die sind irgendwie kalkulierbar oder es ist irgendwie einschätzbar. Und das ist ja wieder das Großartige. Es ist tatsächlich die Weitergabe des Lebens mit allen Unwägbarkeiten, die da drin stecken. Und darauf muss man sich einlassen als Eltern. Also ich erzähle ein Beispiel. Wir haben 4 Jungs. Was habe ich Stories gehört von Menschen, die mir gesagt haben, oh, ihr habt euch das bestimmt auch anders vorgestellt. Also jetzt nach dem Motto, ihr wollt bestimmt auch ein Mädchen, wolltet bestimmt auch ein Mädchen haben oder die gesagt haben, also als ich den 3. Sohn im Kinderwagen spazieren geführt habe, dann gucken sie in den Wagen und sagen, ach, Hauptsache gesund. Und ich stand immer da als junge Mutter und habe gesagt, das sind wir und das ist dieses Kind. Also ich war gespannt, wer kommt zu uns. Nicht nach dem Motto, was hätten wir denn jetzt gern? Und das war, finde ich, eine ganz verrückte Kategorie. Diese Anspruchshaltung, die man da manchmal hört. Es geht eigentlich darum, das in Empfang zu nehmen, was dir geschenkt wird.
Also mich beruhigt das gerade sehr. Ich habe lange überlegt, ob ich das erzähle, aber nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, Martina, möchte ich es. Ich habe anfangs gesagt, wir haben keine Kinder. Und das war eine sehr bewusste Entscheidung. Und wir haben, glaube ich, alle Reaktionen darauf so durch. Also in einer, so in den ersten Jahren schauten uns die Menschen dann gerne an und fragten und? Und wir sagten, ja, was denn und? Und das Gespräch ebbte ab. Irgendwann waren wir in der Phase, da hieß es, oh, da fragen wir besser nicht nach, klappt bestimmt nicht. Also da hatte man zwar Ruhe, aber wir meinten schon immer so bemitleidenswerte Blicke auch zu ernten. Jetzt sind wir in einer Phase, jetzt wurden wir nochmal wieder anders gelabelt und zwar sind wir jetzt Dings. Also ich habe das auch gelernt.
Bitte
Dings.
Was?
Ja genau, wir sind Dings. Double Income No Kids. Kanntet ihr diese Abkürzung?
Dings. Ja, die Abkürzung kannte ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, aber jedenfalls findet man sie. Und da wird ganz oft der Vorwurf von Egoismus vorangetragen. Naja, Konter, da geht ja nur um Selbstverwirklichung und da spielen Kinder natürlich eine Rolle. Kann man natürlich gut drauf verzichten. Also Egoismus lautet der Vorwurf und ich wurde auch schon mit diesem Vorwurf konfrontiert. Und ist noch gar nicht so lange her, da fragte mich ein katholischer Priester, ich sage jetzt nicht wer, auch ob ich denn Kinder habe. Und ich sagte, nein, wir haben keine Kinder. Punkt. Und daraufhin schaute er mich an und legte mir den Arm auf die Schulter und sagte, ist auch ein Leid, ne? Ist wirklich auch ein Leid. Kommt ihr dann damit klar? So, und warum erzähle ich diesen ganzen Sermon? Weil du, Martina, eben sagtest, es gibt kein Anrecht auf Kinder. Ich habe in keinster, also bitte korrigier mich, ich habe kein Anrecht darauf, meine Kinder zu verzwecken oder ihr Leben zu verzwecken oder das, was aus ihnen werden soll. Würdest du auch sagen, für Lebensentscheidungen, wie wir sie getroffen haben, keine Kinder zu bekommen, gilt genau das Gleiche. Denn, letzter Satz von mir, wir lieben ja darüber hinaus Kinder, finden das großartig, uns mit ihnen zu beschäftigen und zu spielen und alles, haben eben nur keine eigenen. Mhm. Also ich hadere ganz oft so mit dieser Entscheidung, weil ja, ich das Gefühl habe, ich provoziere so richtig damit und will das ja eigentlich gar nicht. So, jetzt halte ich mal den Mund.
Ich würde das eine erstmal unterstreichen. Kinder sind nicht dazu da, Eltern glücklich zu machen. Das andere, was du sagst, finde ich ziemlich spannend und das ist ja auch wichtig, eine wichtige Debatte innerhalb der katholischen Kirche. Die Frage, wie kann man eigentlich fruchtbar sein oder wie kann man eigentlich was zum Leben beitragen? Und da, glaube ich, gibt es riesig viel. Ich würde schon sagen, das Schönste und das Existenziellste ist, Kinder zu bekommen. Ja. Aber darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und das, Urs, wirst du auch bestätigen, auch Menschen, die Kinder haben, haben noch viele andere Möglichkeiten, Talente, Ideen, was fürs Leben beizutragen. Und das macht ihr, würde ich denken, auf ganz eigene Weise und habt eure Ideen und tragt zum sozialen Leben bestimmt eine ganze, ganze Menge bei. Insofern, ich denke, dass ich die Reaktion dieses Priesters gut einsortieren kann, weil es eben da immer noch diese Grundvoraussetzung gibt, wenn zwei Menschen sich lieben, sollten sie auch fruchtbar sein. Und diese Fruchtbarkeit verengt man immer noch auf Nachwuchs. Aber dass es erstens Nachwuchs plus ganz viele andere Dinge sein kann oder eben auch ausschließlich andere Dinge und kein eigener Nachwuchs, da lernen wir ja gerade erst dazu.
Interessanterweise hat ja Papst Franziskus schon des Öfteren auf kinderlose Paare, ja, ich würde schon sagen, verbal eingeschlagen, indem er deutlich sagt, also Hunde und Katzen sind für sie viel, viel wichtiger in der westlichen Welt, ja, bekommt Kinder, Kinder, Kinder. Ich finde das schon an der Stelle recht anmaßend.
Naja, aber er hat auch in Flugzeuginterviews schon gesagt, dass sich die KatholikInnen nicht vermehren müssen wie die Karnickel.
Stimmt, hat er auch
also
gesagt.
Es gibt verschiedene Ansätze. Da höre ich eher seine Sozialkritik, dass er sagt, macht es euch nicht bequem. Also weil eben Hunde und Katzen, die kann man formen, die kann man, da kann man bestimmen drüber, die sind leichter zu handeln. Kosten weniger Geld, weiß der Kuckuck, dass er sowas im Auge hat, dass er sagt, lasst euch herausfordern von Kindern, die immer ganz anders sind, als ihr denkt, die immer noch mehr brauchen, als ihr denkt.
Ich bin nochmal bei dem Segenstrom, ne? Also dass man Lebens weitergibt. Und ich glaube, das war ja schon immer auch so, dass Leute keine Kinder hatten und früher, glaube ich, sogar strukturell eingebunden waren in diesen Segenstrom. Es gibt ja den Oheim, ne, kennt man nur so aus Märchen und so weiter. Also der Oheim war ja eine richtige Funktion, das war ja der kinderlose Onkel. Der kinderlose Onkel, der eine eigene Bezeichnung hatte und der dann aber viel Beziehung zu den Kindern hatte, seines Bruders, seiner Schwester. Und ganz viel dazu getan hat, dass die im Lebenswegen weiterkommen. Der war auch immer irgendwie für die mit zuständig und so fort. Und wir haben in unserem Umfeld, unserer Familie, ganz viele Menschen, unter anderem dich und Anne, Alex, aber ich denke jetzt vor allem an die großartige Rieke. Die hat bisher auch keine Kinder. Die ist sehr, sehr glücklich. Vielleicht kommt da noch was, weiß man nicht. Ist auch ihre Sache. Ich kann nur sagen, selbst wenn da keine Kinder mehr kommen, die hat so viel in unsere Kinder investiert und an Freude und Lebensglück in die hineingegeben, dass in unseren Kindern der Segenstrom, der von Rieke kommt, jetzt schon aktiv ist und auch damit weitergeht. Also das, also so ganz konkret, nur auf Kinder betrachtet, es gibt auch Leute, die haben gar nichts mit Kindern zu tun und geben ihren Segenstrom trotzdem irgendwie weiter. Das glauben wir als Christinnen und Christen wirklich. Es gibt kein Leben, das nicht in den großen Gesang, den Gott am Anfang angestimmt hat, seinen wichtigen Teil spielt.
Und nochmal, also tatsächlich würde ich auch unterstreichen und nochmal argumentiert von den Kindern her. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ich glaube, es kommt aus einem afrikanischen Kontext, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Also auch Kinder müssen vielen verschiedenen Menschen begegnen und begegnen, was es heißt, wo gibt es eigene Kinder und wo nicht. Und Kinder genießen das sehr, gerade Kinder aus Mehrkinderfamilien, wenn sie einem Onkel begegnen oder einem Menschen begegnen, der keine eigenen Kinder hat und dann sehr auf sie bezogen ist oder auf dieses eine. Also ich glaube, viele verschiedene Lebensformen tun eben auch kleinen Menschen gut beim Großwerden.
Martina, folgendes Beispiel. Eine junge Frau möchte, stammt aus prekären Verhältnissen und so weiter, verdient recht wenig Geld und es ist eher, sind sozial schwierige Umstände und sagt, Kinder hätte ich gerne, kann ich mir aber nicht leisten. Was würdest du als Frau erwidern und wie würdest du auf dieses Statement reagieren?
Natürlich würde mich das erstmal sehr, sehr nachdenklich machen. Trotz allem fällt mir sofort ein, Frauen durch alle Zeiten hindurch haben Kinder in unglaublichen Lebenssituationen bekommen. Und was für eine Kraft von Hoffnung da dahinter steckt und was für eine Mobilisierung von Lebensenergie, also Kinder unter den widrigsten Bedingungen zu kriegen und aufzuziehen. Ich würde immer ermutigen, immer und immer. Man muss natürlich unglaublich zusammenstehen. Man kann zu so jemandem nicht sagen, ja, trau dich trotzdem und sie dann alleine lassen. Ja. Da muss man Sammlungen veranstalten und, keine Ahnung, Wohnraum zur Verfügung stellen, was auch immer. Also man muss tatsächlich auch tatkräftig unterstützen. Aber ich glaube, dass am Ende ist es die Frage nach der eigenen Lebensenergie, die man mobilisieren kann.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, welches unsere Abschlussrunde einleitet. Und zwar natürlich steht auch hier die Frage im Raum, ja, ist es denn jetzt Sünde, Martina, Kinder zu bekommen?
Auf gar keinen Fall.
Urs. Nein.
Und auch ich sage selbstverständlich nein, auf gar keinen Fall. Liebe Martina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier unser Gast warst und uns zu diesem Thema Rede und Antwort gestanden hast. Danke dafür. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind wie immer auch sehr gespannt auf eure Kommentare oder Fragen und Anregungen zu diesem Thema. Schreibt uns an auf unterschiedlichsten Wegen. Mit dieser Folge endet unsere zweite Staffel. Wir machen jetzt eine kleine Pause, aber melden uns ganz bald zurück mit frischen Folgen. Und bis dahin, passt gut auf euch auf. Liebe Grüße und bis dahin.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also...
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.